Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Tagtäglich werden wir mit neuen Meldungen über das Coronavirus bombardiert. Vieles hört sich so abstrus an, dass wir selber kaum mehr wissen, was stimmt, denn auch Halbwissen und die Desinformation im Netz über Corona verbreiten sich viral.
Da haben wir es also mit zwei viralen Verbreitungsmechanismen zu tun, was die Berichterstattung zum Coronavirus ja quasi doppelt zu beschleunigen scheint. Matthias Finger hat sich den Fall genauer angeschaut.
Der Milliardär Bill Gates ließ Corona entwickeln.
Die Einnahme des Desinfektionsmittels Chlordioxid heilt Corona.
Auch der Papst ist am Coronavirus erkrankt.
Absurde Theorien über das neuartige Coronavirus verbreiten sich schneller als das Virus selber. In Göttingen gäbe es über 10.000 Infizierte und eine Mundschutzpflicht. Und Warenimporte aus China hätten in Kaiserslautern Corona-Fälle verursacht.
Der 27 Jahre alte Täter hatte aus Spaß und Imponiergehabe gegenüber seiner Freundin eine Fake-Seite des Nachrichtenportals tagesschau.de erstellt.
Berichtet FAZ Online. Falschmeldungen machen auch im kunstvoll nachgestellten Design von Zeit, Focus und Süddeutsche.de die Runde. Matthias Koring von der Uni Mannheim.
Zum großen Teil sind das rechtsstehende Akteure, also Akteure mit einer rechten Ideologie. Es sind aber auch zum Beispiel Staaten, wie dass zum Beispiel die Amerikaner diesen Virus in China eingeschleppt haben. Oder dass die Amerikaner zum Beispiel schon 2011 das Ganze durchprobiert haben, indem sie den Film Contagion gedreht haben mit Matt Damon.
Am Tag 1 waren es 2 Menschen, danach 4 und danach 16. In 3 Monaten sind es 1 Milliarde. Darauf scheinen wir zuzusteuern.
Das Diskussionsforum Reddit warnt bereits vor Fehlinformationen auf den eigenen Seiten. Facebook will Falschmeldungen über Corona löschen. Eine Kehrtwende. Und Twitter verlinkt beim Suchbegriff Coronavirus auf die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Endlich.
Desinfektionsmittel wirken antibakteriell. Corona aber ist ein Virus. Deshalb hilft das Händewaschen mit Desinfektionsmittel gar nichts.
Stand vielleicht auch aus purer Dummheit in einem 100.000-fach gelikten Tweet.
Es ist aber auch so, dass der Glaube an Verschwörungen ein Bedürfnis nach Einzigartigkeit befriedigen kann. Man selber ist dann der die Wahrheit sieht, während alle anderen wie Schlafschafe nur der Regierung oder der Medizin oder eben den Medien blind hinterherlaufen.
Erklärt Pia Lamberti von der Uni Mainz. Der Faktencheck-Service Snope hat herausgefunden, dass virale Videos, in dem vermeintlich chinesische Ärzte auf Kranke schießen, um sie an der Flucht zu hindern, nicht echt sind. Geklickt werden sie trotzdem oft. Der moderne Aberglaube erfüllt wichtige Funktionen. Sonja Kretschmar von der Bundeswehr-Uni.
Wir haben da auch festgestellt, dass vor allem bedrohliche Ereignisse bei Menschen für eine Art Ohnmachtsgefühl sorgen. Also etwas, was ich nicht kontrollieren kann. Und dass man in dieser Situation offen ist für einen Aufbau von Kausalzusammenhängen, die zwischen bestimmten Ereignissen bestehen.
Und eine böse Absicht unterstellt, weil es die Fakten nahelegen.
Zufällig gibt es in Wuhan ein Labor, in dem mit biologischer Schutzstufe 4 gearbeitet wird. Und Tatsache, schon vor einigen Jahren haben Experten Bedenken über Sicherheitslücken geäußert. Es klingt logisch und es ist was wir nachvollziehen können und was uns das erklärbar und letztendlich auch beherrschbar macht.
Doch ob die Zusammenhänge so stimmen, wissen wir nicht und befinden uns am Übergang zur Verschwörungstheorie.
Während kritisches Denken eben auch bedeutet, dass selbst wenn ich vielleicht denke, vielleicht hat die Regierung da die Finger im Spiel, wenn ich keine Belege dafür finde, dass ich in der Lage sein muss, meine eigene Meinung zu revidieren.
Dabei hören sich auch Meldungen der Leitmedien zum Teil nach Verschwörungstheorien an. Viele Ärzte könnten bald ausfallen, weil sie ungeschützt Corona-Erkrankungen diagnostizieren müssen.
La trasparenza è il primo vaccino di cui dotarci.
Die Wahrheit sei das stärkste Gegenmittel und Transparenz die erste Impfung. Wir müssen uns mehr anstrengen, wir müssen das zusammentun.
Lässt der italienische Premierminister Giuseppe Conte verlauten. Das heißt wohl auch, sich nicht weiter vom medialen Virus infizieren zu lassen, sondern die Unsicherheit im Umgang mit dem Coronavirus ein Stück weit zu akzeptieren.
Aber das ist natürlich gar nicht so einfach. Unsicherheiten akzeptieren. Nichtsdestotrotz sind eben genau diese Unsicherheiten ja fester Bestandteil des Lebens. Und idealerweise lernt man ja doch irgendwann damit umzugehen. Im Zweifel vielleicht auch einfach dadurch, dass man sie im Alltag versucht auszublenden.
Ja, aber wenn die Verbreitung von Informationen über eine Virusinfektion sich aber selbst genauso beschleunigt wie die Verbreitung des Virus, dann sind sie zuweilen auch dann überholt werden von diesem Virus, dann gelingt das mit dem Ausblenden eben nur schlecht.
Man könnte also sagen, Unsicherheit ist ansteckend. Und über diese augenfällige Parallele zwischen den Wegen, die das biologische Virus und die Berichterstattung darüber nimmt, haben wir mit Rolf Nohr gesprochen.
Er ist Professor für Medienästhetik an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Und unsere erste Frage an ihn war, wo denn für ihn der Unterschied zwischen den biologischen Viren und der Viralität von Informationen liegt.
Wenn wir uns ein Virus angucken, also das biologische Ding, dann besteht das eigentlich nur aus Informationen. Es ist sozusagen nur die Erbinformation und so ein bisschen eine Hülle und das war es dann auch im Groben. Und das ist es eigentlich schon, was das Virus so interessant macht. Es ist pure Information und es ist aktive Information, die im Zweifelsfall umschreibt, umkodiert, prozessiert. Sowohl im biologischen als auch vielleicht eher im sprachlichen Sinn. Das ist die Gemeinsamkeit. Und zu diskutieren wäre eben jetzt, wird man krank nur von einem biologischen Virus oder kann auch die Umschreibung durch Sprache so eine Art Krankheitseffekt sein?
Und was ist Ihre Antwort darauf?
Naheliegenderweise natürlich, dass wir da schon eine starke Analogie haben. Also es gibt das gute Wort von William S. Burroughs, Language is a virus from outer space. Und das ist ja sozusagen so eine Figur, die sich nicht nur durch den Science-Fiction, sondern durch auch eine ganze Reihe populärkultureller Fantasien, künstlerischer und ästhetischer Geschichten zieht, zu sagen, die Sprache ist nicht nur immaterielles, sondern es ist etwas, was wirklich die Wirklichkeit verändern kann. Sprache kann in meinen Körper eindringen, mich verändern, mich umschreiben. Und Sprache kann vor allem mehr sein als das Subjekt. Also sozusagen die Sprache löst sich von mir als Sprechendem und wird dadurch größer als ich. Und das ist eigentlich sozusagen die Brücke in die Medien hinein.
Da würde man aber doch sagen, der ganz wichtige Unterschied ist, der biologische Virus, auch wenn er aus Informationen besteht, hat er einen ganz eindeutig schädigenden Charakter. Und wenn man das jetzt sozusagen auf die Viralität der Information und das als Krankheit bezeichnet, das ist ja eigentlich nicht mehr so. Also gerade in den sozialen Medien ist das ja einfach erstmal, man könnte sagen, eine Informationsinfrastruktur, wo schnell Informationen übertragen werden, die aber nicht unbedingt schädlich sein müssen. Also hört da die Gemeinsamkeit nicht doch irgendwo auf?
Die Parallelität ist schon interessant, wenn wir sehen, wie Weiterschreibungen von Ideen sich im Großen und Ganzen eben wie ansteckende Krankheiten, wie Übertragungen verhalten. Das ist natürlich was, mit dem wir gerade soziale Netzwerke, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren eben auch sehr stark ja negativ wie positiv diskutieren, ganz gut erklären können. Wir sind immer noch gefangen in der Idee des Autors. Ja, also, dass ich etwas sage und das, was gesagt ist, immer auf mich zurückzuführen ist. Und das ist eben das, wo die Virusmetapher relativ gut funktioniert, um mir selber auch klarzumachen, das, was ich in die Welt setze, fällt nicht mehr auf mich als Subjekt zurück, sondern entfacht jetzt ein Eigenleben. Also es trägt sich weiter und kann im Zweifelsfall auch gar nicht mehr bis zu mir zurückverfolgt werden.
Nochmal zurückkommt auf das Stichwort Parallelität. Vielleicht ist es ja auch ganz interessant, mal zurückzugehen zu dem Subjekt, das Angst hat vor Viren. Wo würden Sie denn sagen, findet man die gleichen Ängste?
Also es ist natürlich, die größte Angst, die ich immer habe, ist, dass die Grenze überschritten wird. Also bei einem Virus ganz klar sozusagen meine Körpergrenze. Ja, das Virus dringt in mich ein und übernimmt latent die Kontrolle über mich, mein System, meinen Körper. Also dieses Eindringen. Das ist aber natürlich auch immer die Frage, wo ende ich? Also wo definiere ich sozusagen mein Körperende? Ne? Beim Virus ist das jetzt, wir reden gerade über Händewaschen und Mundschütze und all solche Sachen. Also wir erklären unseren Körper da ganz klar über die Haut oder sowas. Das ist aber natürlich ein sehr merkwürdiges Subjektkonzept, wenn ich eben sage, naja, meine Sprache gehört ja vielleicht auch zu mir und die ist nicht so eindeutig. Und das wäre eben genau der Übertrag, wenn ich eben frage, wo dringt jetzt sozusagen das sprachliche Virus in mich ein? Was definiert das für eine Grenze? Dann werden die Grenzen halt natürlich fluider. Dann sind es auch vielleicht nicht nur die Grenzen von mir als Subjekt, mein Raum, sondern vielleicht auch meiner Identität. Ja? Und das ist natürlich genau das, wenn wir sehen, dass diese ganze jetzt aktuelle Virusberichterstattung natürlich immer an der Grenze zu solchen rassistischen Untertönen operiert, ne, dass so die gelbe Gefahr, die sozusagen im anderen Raum des Asiatischen lauert, und ne, dann ist man natürlich auch schnell mit solchen populistischen Forderungen bei der Hand, dass man die Grenzen dicht machen muss, um uns vor dem Erreger zu schützen, ne, und da merkt man eben, dass natürlich immer wieder solche Grenzen verhandelt werden, die konstitutiv für unsere Selbstwahrnehmung sind.
Man kann ja mittlerweile als Virenschleuder, um bei dem Bild zu bleiben, in sozialen Netzwerken Geld verdienen, indem man Influencer ist. Und das ist ja die herausragende Eigenschaft des Influencers, ist es ja, möglichst hohe virologische Verbreitung von Informationen leisten zu können. Und wenn man jetzt aber bei der Analogie bleibt, würde man sagen, die Menschheit ist verrückt geworden, dass sie das macht. Was ist denn da passiert? Also wie ist denn dieser Gesinnungswandel zustande gekommen?
Also es ist natürlich genauso ein ambivalentes Bild. Ja, der Influencer ist ja im Großen und Ganzen nichts anderes als jemand, der etwas zu sagen hat. Und die Frage ist, ob es jetzt sozusagen um die Qualität oder die Quantität geht. Im Grunde genommen ist das ja eine alte Geschichte, ne? Das ist das Gerücht oder solche Sachen. Dinge, die mir angeboten werden und wo ich erstmal selber mich auch fragen muss, was mache ich denn damit? Ich kann sie jetzt mal anstecken, Augenblick. Mana, mana. Dankeschön, funktioniert. Und ich hoffe, dass genau das jetzt sozusagen ganz viele Leute im Radio gehört haben und den ganzen Tag mit diesem Ohrwurm durch die Gegend rennen. Und das ist jetzt erstmal nichts Gutes und nichts Schlechtes. Es zeigt nur, dass diese Ansteckung vielleicht auch sozusagen auf sprachlicher Ebene funktionieren kann. Und das ist ja genau das, was ich jetzt aushandeln muss und wo ich eine gewisse Kompetenz dazu brauche.
Dieser Verbreitungsmechanismus von Viren, wenn man das jetzt als Grundlage der sozialen Medien ansieht, die sich ja diese Viralität immer zunutze machen. Und was hat das für gesellschaftliche Konsequenzen, wenn so ein Prinzip eigentlich unsere Grundlage des Zusammenseins bestimmt und auf der anderen Seite aber auch mit so vielen Ängsten und Bedrohungsszenarien auch verbunden ist?
Also vielleicht ist das alles sowas wie ein großes gesellschaftliches Memento Mori. Es wirft uns zurück auf die Frage, was ist Gesellschaft? Das verdrängen wir immer ganz gerne, dass Gesellschaft und Gemeinschaft natürlich ein Vertragswerk ist. Das biologische Virus führt uns das relativ massiv vor die Augen. Der Staat nimmt sich das sozusagen Gewaltmonopol zurück und sagt, im Zweifelsfall reguliere ich die Gesellschaft. Ich ordne sie. Ich schaffe einen Cordon sanitaire, ich schicke Leute in die Quarantäne. Ich wende sozusagen symbolische oder reale Gewalt an, um die Gesellschaft und die Gemeinschaft zu schützen, im Zweifelsfall zu Lasten des Individuums. Und das ist sozusagen der Preis für Freiheit in demokratischen Gesellschaften, den wir vielleicht an der Stelle einfach nicht genug reflektieren und der uns an der Stelle auch einfach vor Augen geführt wird. Und genauso kann man das jetzt sozusagen übertragen auf die Ebene von sozialen Medien und von Öffentlichkeit. Der Begriff der Öffentlichkeit bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass jeder zu jedem Zeitpunkt alles und immer sagen sollen dürfen muss, sondern dass wir Gemeinschaft und Öffentlichkeit auch organisieren müssen über die Regulation unseres Sprechens, über sowas wie Ethik und Moral und vielleicht auch Ästhetik oder sonst irgendwas. Und das fordert uns natürlich in dem Moment heraus, wenn wir plötzlich merken, dass Meinungen, Informationen, Nachrichten, Aussagen und Positionen dann eben einfach auch ungerichtet durcheinander gehen und sich sozusagen viral vermehren. Dann wird uns klar, dass diese Freiheit vielleicht auch ihren Preis hat. Und das ist natürlich genau der Punkt, der dann vielleicht spannend wird, weil wir uns da einfach auch nochmal vergewissern müssen, was sind unsere Normen eigentlich? Da müssen Regeln neu erfunden werden, das ist alles richtig. Aber im Großen und Ganzen ist das etwas, was wir als Gesellschaft schaffen können.
Ich nehme also ein weiteres Sprachbild mit. Das gedankenlose Retweeten eines emotionsaufpeitschenden Fake-News-Tweets ist dasselbe wie jemanden ins Gesicht zu husten. Vielen Dank für das Gespräch.
Damit kann ich leben. Ja, das ist sehr gut.